Vorträge über die Sendeschreiben an die sieben Versammlungen von John Nelson Darby, gehalten in London im Jahre 1852. Zweiter Vortrag, die Versammlung. Wie wir das letzte Mal gesehen haben, ist es der bekannte und Ratschluss Gottes hinsichtlich der Versammlung, dass sie der Leib Christi sein soll, wenn er die Herrschaft über alles annimmt. Gott hat Christum hoch erhoben, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, weshalb sie auch die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, genannt wird. Siehe dazu den Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 21 bis 23. Alle Fülle der Gottheit wohnte in Christo, allein das ist etwas ganz anderes. Wir sind seine Fülle, das heißt, wir vervollständigen oder vollenden den geheimnisvollen Menschen, dessen Haupt Christus ist. In dem zukünftigen Zeitalter wird die Versammlung die Herrlichkeit Christi vervollständigen und entfalten. Und dann wird nicht nur Christus im Himmel sein, gekannt von den Gläubigen, sondern er wird seinen Platz einnehmen als Herrscher über die Erde und über alle Dinge. Es ist ein köstlicher Gedanke, dass nicht bloß Gott als Gott, sondern dass Christus es ist, der in der Erlösung und in seiner Fülle als Mittler in Gnade und Gerechtigkeit alles erfüllt. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 10. Alles, vom Staube der Erde bis zum Throne Gottes, ist der Schauplatz der Erfüllung der Herrlichkeit Christi gewesen und hat zugleich Zeugnis von dieser Herrlichkeit abgelegt. Wenn er aber wirklich einmal alles erfüllt und dies nicht länger nur Gegenstand des Glaubens ist, so wird er nicht allein sein, sondern als Haupt des Leibes, der jetzt gebildet wird, die Versammlung oder Gemeinde an seiner Herrschaft teilnehmen lassen. An jenem Tage wird ihm alles unterworfen und die Versammlung ihm zugestellt sein. So war es in Eden. Adam, das Bild des Zukünftigen, war Herr über die ganze Schöpfung. Eva bildete weder einen Teil der Schöpfung, über welche Adam herrschte, noch hatte sie ein eigenes Anrecht auf dieselbe, sondern sie war ihrem Manne in der Herrschaft zugestellt. In Epheser Kapitel 5 wird diese Bildung als etwas erwähnt und auf die Versammlung angewandt. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es auf Christum und auf die Versammlung. Christus besitzt jegliches Anrecht auf die Herrschaft über alle Dinge. Siehe dazu den Kolosserbrief, Kapitel 1. Da er Gott ist, so sind alle Dinge durch ihn und für ihn geschaffen. Und beachten wir, dass er in jenem Kapitel einen doppelten Vorrang hat. Er ist Haupt der Schöpfung, wenn er als Sohn seinen Platz in derselben einnimmt. Denn er ist der Schöpfer und er ist Haupt der Versammlung. Denn er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allen Dingen den Vorrang habe. Ein zweites Anrecht auf den Vorrang besteht darin, dass er der Sohn ist, und zwar nicht nur als Schöpfer, sondern auch als Erbe. Wir finden diesen Ratschluss und diese Absicht Gottes in Betreffs seines Sohnes in Hebräer Kapitel 1, wo wir lesen, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. In diesem Kapitel ist der Messias Gegenstand der Betrachtung. Ein drittes Anrecht auf den Vorrang gibt Christo seine Stellung als Mensch. Der achte Psalm, der die Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches ankündigt, wird in Hebräer Kapitel 2 durch den Heiligen Geist auf Christum angewandt. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Vergleiche dazu den Epheserbrief Kapitel 1 Vers 22 und den 1. Korintherbrief Kapitel 15 Vers 27. Die gänzliche Erfüllung dieser Unterwerfung steht freilich noch bevor. Christus hat also, wie wir gesehen haben, Anrecht auf die Herrschaft. Erstens als Schöpfer, denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen. Zweitens als Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Drittens als Mensch, dessen Füßen nach den Ratschlüssen Gottes alles unterworfen ist. Er kann aber das Erbe in seinem verunreinigten Zustande nicht antreten, und so hat er vermittels der Erlösung ein viertes Anrecht, sein Anrecht auf ein erlöstes und gereinigtes Erbteil. In Bezug auf uns, die wir unter der Sünde waren, entfremdet und Feinde nach der Gesinnung durch die bösen Werke, handelt es sich nicht nur um Reinigung. Auch unsere Schuld ist hinweggetan. Und nachdem dies geschehen ist, hat er uns zu seinem Leibe gemacht, wie geschrieben steht. Wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleische und von seinen Gebeinen. Der Heilige Geist kommt hernieder und heiligt uns, um der Leib Christi zu sein in lebendiger Kraft und in Einheit. Denn wir sind mittels des Heiligen Geistes zu einem Leibe getauft. Siehe dazu den 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13. Nicht nur wird jede einzelne Seele lebendig gemacht und durch den Heiligen Geist versiegelt, sondern die Gläubigen sind in einem Geiste alle zu einem Leibe getauft. Dies nahm am Pfingsttage seinen Anfang und seitdem war diese Taufe das Teil eines jeden Gläubigen. Es ist eine wichtige und gesegnete Wahrheit, dass der Heilige Geist, wie sehr wir ihn auch betrübt haben mögen, doch persönlich in jedem Gläubigen wohnt und ihn zurechtweist. Auch ist es in Bezug auf die Versammlung überaus köstlich zu wissen, dass der Heilige Geist nicht, wie der Herr Jesus, nur kurze Zeit bei seinem Volke weilt und dann wieder weggeht. Nein, er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Die bleibende Gegenwart des Heiligen Geistes in der Versammlung ist auf die durch Christum vollbrachte Erlösung gegründet und nicht abhängig von dem Gebrauch, den wir von den erlangten Vorrechten machen. Wohl aber hängt seine Wirksamkeit von dem guten oder schlechten Gebrauch dieser Vorrechte ab. Die Versammlung Gottes, die mit Christo vereinigt ist, hat ihren Platz. Erstens Kraft der Person Christi. Zweitens aufgrund der Erlösung durch Christum und drittens durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Hierbei handelt es sich nicht um Prophezeiung, sondern um die Macht der göttlich lebendigen Gnade, welche die Versammlung oder Kirche in die göttliche Herrlichkeit stellt. Sobald der Heilige Geist die Versammlung also gebildet hat, wird sie hienieden als der Leib Christi behandelt, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden und durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangend das Wachstum Gottes wächst. Epheser Kapitel 4. Es verhält sich damit wie mit dem Wachstum eines Kindes. Der Leib ist vorhanden und jedes Glied an seinem Platze und das Kind wächst auf zu einem vollen Wuchse. In den beiden ersten Kapiteln des Briefes an die Epheser wird uns die Versammlung einerseits als der Leib Christi im Himmel und andererseits als die Wohnung Gottes durch den Geist auf der Erde dargestellt. Dieser zweite Charakter der Versammlung ist ein höchst wichtiger. Die Bildung der Versammlung Gottes auf der Erde durch den Heiligen Geist schließt notwendigerweise ihre Verantwortlichkeit in sich hinein, die Herrlichkeit dessen zu offenbaren, der sie an diesen Platz gestellt hat. Die Verantwortlichkeit verändert nie die Gnade Gottes, aber solange die Versammlung auf der Erde weilt, ist sie hinein für die Verherrlichung ihres abwesenden Hauptes verantwortlich. Nicht, als sei sie unter dem Gesetz, aber sie ist verantwortlich, die Herrlichkeit dessen darzustellen, der sie erkauft und in diese Stellung versetzt hat. Sie soll ein Licht sein inmitten der Finsternis, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet wie Lichter in der Welt. Philipper, Kapitel 2, Vers 15. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Und wie Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 3 sagt, die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, gekannt und gelesen von allen Menschen. Es heißt Brief und nicht Briefe Christi. Es ist ein Leib, eine Abschrift von Christo. Die Versammlung wurde hingestellt als ein Empfehlungsbrief Christi an alle Menschen, damit diese in demselben leben und leben möchten. Die Macht der Erlösung und den Charakter dessen, der nicht gesehen wird, der aber durch den Heiligen Geist in der Versammlung wohnt und sie zu einem sichtbaren Zeugen ihres unsichtbaren Hauptes bildet. Jesus bittet in Johannes Kapitel 17, auf dass sie alle eins seien. Zu welchem Zweck? Auf dass die Welt glaube, noch nicht erkenne, das ist die Frucht der Herrlichkeit, dass du mich gesandt hast. Das hätte die Wirkung dieser Einheit während des jetzigen Zeitabschnitts sein sollen. Wenn die Versammlung in der Offenbarung der Herrlichkeit bei Christo und ihm gleich ist, so muss die Welt notwendigerweise erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Und nicht allein das, sondern sie wird auch erkennen, dass der Vater uns geliebt, wie er Jesum geliebt hat, indem sie uns mit Jesu in derselben Herrlichkeit erblickt. Wenn daher die Welt, um zu glauben, die Versammlung als eins, als den Brief Christi auf ihrem Platze der Verantwortlichkeit hienieden sehen soll, so muss dies vor jener herrlichen Zeit geschehen. Die Verantwortlichkeit der Versammlung besteht darin, das Leben des Hauptes im Himmel in Kraft auf der Erde zu offenbaren. So sehen wir also, welch ein verantwortlicher Platz es ist, unter der Gnade zu sein. Denn gerade unsere Stellung unter einer so freien Gnade hat unsere besondere Verantwortlichkeit hervorgebracht. Wenn dieser Leib in seine Verantwortlichkeit auf der Erde in Betracht kommt, so sehen wir, dass der Herr notwendigerweise Kenntnis nimmt von seinem Verhalten unter derselben. Deshalb finden wir den Herrn in Offenbarung Kapitel 2 und 3 nicht als das Haupt des Leibes, noch als den, von welchem die Gnade auf die Glieder des Leibes herabfließt, sondern als wandelnd inmitten der Leuchter in dem Charakter eines Richters, um zu sehen, ob ihre Tätigkeit der empfangenen Gnade entspricht. Durch alle Sendschreiben zieht sich gleichsam folgender Grundsatz des Gerichts hindurch. Ich will einem jeden von euch geben, je nach dem Gebrauch, den er von den Vorrechten und der Gnade gemacht hat, in welche die Versammlung im Anfang versetzt worden ist. Das ist ein ernstes Wort für uns, umso ernster, je mehr wir die Gnade zu schätzen wissen. Es handelt sich hier nicht um Verdammnis wie bei dem Gesetz. Allein je völliger ich die Liebe verstehe, in deren Zeugnis ich gefehlt habe, desto mehr wird mein Herz betrübt sein, wenn ich diese Gnade nicht in einer ihr würdigen Weise entspreche. Indem ich hierin fehle, verbinde ich gleichsam die Sünde mit dem Namen Gottes, welchen ich trage. Die Bosheit Israels bewies nicht nur, dass der Mensch ein Sünder ist, sondern bewirkte auch, weil Gott seinen Namen dorthin gesetzt, 2. Könige, Kapitel 21, Vers 4, hatte, eine Verbindung der Sünde mit dem Namen Gottes. Das ist es, was Jehova Israel vorwirft, wenn er sagt, der Name Gottes wird eurethalben gelästert unter den Nationen. Das Zeugnis von seinem Namen war ihnen anvertraut worden, und sie hätten es bewahren sollen. Gott wird am Ende die Rechte seines heiligen Namens völlig auf der Erde zu behaupten wissen. Und noch weit mehr ist dies der Fall hinsichtlich der Versammlung des lebendigen Gottes. Die Welt sollte in der Versammlung die praktische Darstellung vollkommener Seligkeit und Liebe sehen. Denn wir sind zu Teilhabern der Heiligkeit Gottes gemacht und sind Gegenstände seiner unendlichen und vollkommenen Liebe. Die Versammlung sollte hienieden ununterbrochen nur eine Stellung, nur einen Dienst haben, nämlich der Welt zu offenbaren, was sie von ihrem lebendigen Haupte im Himmel genießt. Sie hat die Versammlung Christum nach dem Fleische gekannt. Sie kennt ihn nur als den, der von der Welt verworfen und jetzt im Himmel ist. Und deshalb sollte sie in einer so völligen Trennung von der Welt erfunden werden, dass es offenbar würde, was ihr Haupt ist. In dieser Weise sollte sie der Empfehlungsbrief Christi sein. Beachten wir hier die Tragweite des Wortes Brief. So wie einst das Gesetz auf den steinernen Tafeln zu lesen war, 2. Korinther, Kapitel 3, so sollte die Welt jetzt sehen, was Christus in uns ist. Wir sollten ein lebendiger Brief sein, gekannt und gelesen von allen Menschen. Der Charakter unseres Wandels wird in demselben Maße an wahrer Tiefe gewinnen, wie wir verwirklichen, was seine Gnade für uns getan und wozu sie uns berufen hat. Wir sehen also, wie der Herr dieses dem Grundsatz nach nie aufgibt. Er weicht nimmer von dem ab, wozu die Versammlung als Zeugin berufen ist, wenn er sie auch in Geduld tragen mag. Wenden wir uns jetzt zu einem anderen Punkte, zu der Frage, welcher Gebrauch von den 7 Sendschreiben zu machen ist. So fällt uns auf den ersten Blick zweierlei ins Auge. Zunächst ist es eine geschichtliche Tatsache, dass es Versammlungen auf der Erde gab, die sich in dem hier beschriebenen Zustande befanden. Zweitens enthalten die Briefe eine moralische Belehrung, die auf jeden einzelnen Heiligen ihrer Anwendung findet, auf jede Person, die ein Ohr hat zu hören und ein verständiges Herz, um den Sinn des Herrn zu erkennen. Gehen wir weiter, so werden wir finden, dass auch die Zahl der Versammlungen, an welche die Sendschreiben gerichtet sind, von Bedeutung ist. Die Zahl 7, das Symbol der Vollkommenheit, wiederholt sich häufig in dem Buche der Offenbarung. 7 Siegel, 7 Trompeten, 7 Schalen. Die Wahl dieser Zahl bezeichnet daher in diesem Falle den vollständigen Kreis der Gedanken Gottes bezüglich der Kirche als verantwortlich auf der Erde gemäß der ihr zuteil gewordenen Gnade. Nicht, als ob zu jener Zeit nur 7 Versammlungen auf Erden bestanden hätten. Wir kennen noch viele andere, wie zum Beispiel die von Kolossea und Thessalonich, Korinth etc. Aber alle diese bleiben unerwähnt, weil sie nicht die moralischen Elemente darboten, welche der Heilige Geist zu jenem vollständigen Gemälde bedurfte. Beschäftigen wir uns mit der Einheit des Leibes, mit dem Haupte, so haben wir es nicht mit der Verantwortlichkeit, sondern mit den Vorrechten zu tun, deren Maß und Ziel das Leben und die Herrlichkeit Christi sind. Das 2. und 3. Kapitel der Offenbarung stellen uns jedoch den gegenwärtigen und veränderlichen Zustand der Versammlung vor Augen. Es handelt sich daher nicht um Vorrechte, sondern in ganz bestimmter Weise um Verantwortlichkeit. Ferner können sich die Schreiben nicht alle auf den ganzen verantwortlichen Körper zu einer und derselben Zeit beziehen. Es sind sehr verschiedene Zustände in den Versammlungen vorhanden, und deshalb können wir das, was der einen gesagt wird, nicht auf jede andere anwenden. Die jedesmaligen Beschuldigungen und Verheißungen tragen einen unterschiedlichen Charakter. Wir werden jedoch finden, wenn wir in die Einzelheiten näher eingehen, dass von verschiedenen Teilen der bekennenden Kirche mit unterschiedlichen Charakteren gesprochen wird, als wenn sie teilweise zu gleicher Zeit beständen. Wir können deshalb sagen, der Inhalt eines jeden Sendschreibens findet in gewissem Sinne seine Anwendung auf die Kirche im Allgemeinen. Doch beziehen sich nicht alle auf die ganze Kirche zu einer und derselben Zeit. Was wir in denselben finden, ist daher entweder ein fortlaufendes und prophetisches Gemälde von dem Zustande der Kirche auf der Erde, als verantwortlich vor Gott von Anfang bis zum Ende des gegenwärtigen Zeitabschnittes, oder der besondere Zustand eines Teiles derselben, der zur Vervollständigung des ganzen Gemäldes notwendig ist. Die verschiedenen Zustände, in welcher die Kirche sich der Welt dargestellt hat, bis der Herr sie ausspeit aus seinem Munde. Es möchte nun gefragt werden, wie kann die Kirche aus dem Munde Christi ausgespien werden, wenn sie den Leib Christi bildet und bei ihm in der Herrlichkeit sein soll? Das ist allerdings unmöglich, solange man von dem Leibe Christi spricht. Aber die Kirche als sichtbarer Körper auf der Erde verliert nie ihre Verantwortlichkeit, worin auch ihre charakteristischen Merkmale bestehen mögen. Wenn der untreue Knecht seines Herrn Willen nicht tut, so wird er nicht behandelt, als wenn er gar kein Knecht wäre, sondern als ein Heuchler, gemäß der Stellung, in welcher er gefunden wird. Obwohl er in Wahrheit kein Knecht ist, so wird ihm doch nicht gesagt, du bist kein Knecht, sondern den unnützen Knecht werfet hinaus in die äußere Finsternis und setzet ihm sein Teil mit den Untreuen. Er wird aufgrund seines Bekenntnisses behandelt und verurteilt. Ähnlich erging es dem Volke Israel. Von Gott dazu ausersehen, seinen Namen von der Welt zu tragen, entsprach es dieser Berufung nicht. Es wurde als verantwortlich behandelt und, was seine Stellung unter dem alten Bunde betrifft, beiseite gesetzt. Das Wort des Herrn an den unfruchtbaren Feigenbaum lautete: Nimmermehr esse jemand Frucht von dir in Ewigkeit. Der Feigenbaum mochte Blätter tragen, aber der Herr kam, um Frucht zu suchen, und als er keine fand, sprach er, nimmermehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und alsbald verdorrte der Feigenbaum. Auf diese Weise wurde Israel als ein Gefäß, das den Namen Gottes vor der Welt tragen sollte, beiseite gesetzt. Aber dies berührt keineswegs die Frage der Treue Gottes. Gott wird Israel in den letzten Tagen wiederherstellen, und bis dahin fließt der Strom der Gnade ununterbrochen fort, indem Gott den Überrest aus ihnen, den wahren Samen Abrahams, sammelt, und zwar zum Genusse besserer Vorrechte als die früheren. Sobald Israel als ein Ganzes beiseite gesetzt war, begann der Herr aus Juden und Heiden seine Versammlung zu bilden. Und er tat täglich zu der Versammlung hinzu, die gerettet werden sollten. Es handelt sich hier nicht um die Gewissheit der persönlichen Errettung, sondern um das Gefäß, dessen Gott sich bedient, um seinen Namen vor der Welt zu tragen. Einzelne, welche glauben, werden in den Himmel eingehen, aber das Gefäß des Zeugnisses muss, wenn es seiner Bestimmung nicht entsprochen hat, zerbrochen werden. Gott hat lange Zeit Geduld mit ihm. Wenn es aber nach allem, was mit ihm geschehen ist, nur wilde Trauben hervorbringt, so muss es abgehauen werden. Ohne Zweifel wird ein treuer Überrest in den Himmel aufgenommen. Allein das Gefäß als sichtbares öffentliches Zeugnis wird verworfen. In Römer Kapitel 11 sehen wir, wie Gott das, was er jetzt auf der Erde gebildet hat, um seinen Namen zu tragen, in die Stellung eines öffentlichen, sichtbaren Schemes bringt, so wie er es einst mit Israel tat. Siehe nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind. Strenge gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Gott kann die bekennende Kirche in vollkommener Übereinstimmung mit dem, was er von sich selbst geoffenbart hat, ausspeien, weil es sich dabei nicht um seine Gnade und Güte oder um persönliche Errettung, sondern einzig und allein um Verantwortlichkeit handelt. Und gerade dies macht seine Handlungsweise mit den Versammlungen zu einer so tiefen und ernsten Warnung für uns. Es wird derselbe Grundsatz auf das Zeugnis der Nationen angewandt wie einst auf dasjenige der Juden. Wohl wird Gott jede Verheißung, die er Israel gegeben hat, buchstäblich erfüllen. Aber dessen ungeachtet wissen wir, dass er das Volk, das den sichtbaren Zeugen seines Namens von der Welt verworfen hat. Und ebenso wird er die Kirche verwerfen, wenn sie ihrer Verantwortlichkeit auf der Erde nicht entspricht. Wir sehen also, dass Gott seine Regierung in Bezug auf das Zeugnis, welches sein Volk unter jeder Verwaltung ablegen sollte, aufrechterhält. Und dass sowohl die Kirche als auch Israel, obgleich in beiden entstehen das Heil des Einzelnen für immer gesichert ist, hinsichtlich ihres öffentlichen, sichtbaren Zeugnisses beiseite gesetzt werden. Was wir hier finden, ist also einerseits die Verantwortlichkeit und andererseits die Folgen des Fehlens im Zeugnis.